Also warum lässt Gott das alles zu? Die Gehaltszulage, den schönen Urlaub, das gemütliche Frühstück am Samstagmorgen, den Einkaufsbummel über die Kö, das nette Gespräch mit guten Freunden. Man kann ja wirklich fragen, warum lässt Gott das alles zu? Fragt natürlich keiner. War gestern Abend, als wir so ein bisschen in einem kleinen Kreis da standen und auf diesen Abend schon vorausblickten, da sagte das jemand, warum fragt man eigentlich bei all den guten Dingen, die uns so passieren, nicht, warum lässt Gott das zu? Wenn die Frage kommt, dann kommt sie, wenn Not und wenn Leid uns treffen und angesichts der Katastrophen in dieser Welt und der Ungerechtigkeit, dann kommt es vorwurfsvoll und kommt anklagend, warum lässt Gott das alles zu? Setzt ein bisschen voraus, dass wir den Eindruck haben, wenn es uns gut geht, dann ist das verdient. Nicht? Das ist Programm, das ist normal, das kann man schließlich erwarten, dass die Sachen glatt gehen. Also, wenn das heute Abend ein Aha-Erlebnis wird, dass wir einen Augenblick darüber nachdenken, dass das überhaupt nicht selbstverständlich ist und schon gar nicht verdient, dass Gott uns an jedem Tag, selbst an Tagen, an denen es Schweres zu verkraften gibt, jeweils auch eine ganze Menge schöner, hilfreicher, positiver Dinge gibt. Warum tut er das? In der Bergpredigt hat Jesus gesagt, dass der Vater im Himmel in seiner Barmherzigkeit die Sonne scheinen lässt über Böse und Gute und regnen lässt über Gerechte und Ungerechte. Das müssen Sie jetzt nicht so verstehen, dass die Sonne das Gute ist und der Regen, der den Urlaub verdirbt und so das Schlechte ist. Im Orient dachte man ganz anders. Wenn was kritisch war, dann war es mehr die Sonne. Da haben die nämlich so viel davon, dass man Spiegeleier im Hirn hat. Also das ist nicht so wie bei uns in Mitteleuropa, wo man versucht, jeden Sonnenstrahl daran zu hindern, dass er die Erde trifft, ohne vorher die Haut gebräunt zu haben oder so. Der Regen, das ist eigentlich Inbegriff des Geschenkes Gottes. Wenn in Israel so von Anfang Mai bis Oktober es überhaupt nie geregnet hat, dann ist es entscheidend, ob der Regen dann auch pünktlich kommt, sonst ist mit der Ernte ganz schwierig. Also das Gute, Sonnenschein und Regen, Gott schenkt, so sagt Jesus in seiner Barmherzigkeit, Gerechten und Ungerechten, Bösen und Guten, er rechnet nicht. Das heißt, aus dem Wohlergehen, aus dem Schönen, das wir erleben, kann man auf keinen Fall darauf zurückschießen, sagen wir, Gott findet es uns okay, deshalb geht es uns okay. Es geht einem, die Rechnung stimmt nicht, es geht einem so gut, wie man gut ist. Ich meine, mit einem S nur. Gut ist. Die Bibel sagt sogar, weißt du nicht, das ist eine Frage, die sehr, sehr ins Gewissen geht. Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr leitet? Dass er in seiner grenzenlosen Barmherzigkeit nicht kleinlich rechnet und uns das heimzahlt, was wir verdient hätten. Dann sah es schlecht aus, sehr schlecht um uns aus. Sondern dass er schenkt, uns die Luft zum Atmen gibt, selbst dann, wenn wir ihm fluchen. So weit geht's. Kein Mensch kann das. Und immer gegen Gott sein kann man, ohne dass er in seiner Geduld noch den Atem dazu gibt und das Leben. Und das ist seine Vatergüte. Er möchte uns locken, dass wir über den schönen Dingen des Lebens zur Besinnung kommen. Das habe ich doch alles überhaupt nicht verdient. Das ist doch ein pures Geschenk. Was hat das eigentlich für Konsequenzen für mein Leben? Wann fange ich eigentlich an zu fragen, Herr, der du mir so viel Güte schenkst, was sind deine Vorstellungen von meiner Lebensführung? Wo soll es eigentlich lang gehen? Wem sollte ich denn glauben, dass er es mit seinen Wegweisungen für mein Leben ernst meint und aus Liebe sie mir gibt, wenn ich dem, der so voraussetzungslos und unverdient Güte, Barmherzigkeit ausschüttet. Ich weiß ja nicht, wie Sie jetzt im Augenblick denken, ob Sie sagen, naja, bei mir ist das aber nicht so mit der Barmherzigkeit. Also das Experiment würde ich ja schon gerne mit jedem machen. Dass man mal einen Tag, einen einzigen, jeden beliebigen Tag durchbuchstabiert. Und dann mal miteinander guckt, was zwischen morgens 6 und abends, weiß nicht, 22 Uhr, oder die 24 Stunden ruhig voll machen, was es da an Dingen gibt, für die eigentlich man Grund hat zu danken. Also lassen Sie uns in der Nacht anfangen, jeder von uns, der weiß, was das für eine Qual ist, nicht schlafen zu können, wenn man müde ist. Der fängt an zu schätzen, was das für ein unglaubliches Geschenk ist, eine gehörige Zahl von Stunden nachts in Ruhe und tief schlafen zu können. Ich meine, muss man das eigentlich alles erst verlieren, bevor man auf den Gedanken kommt, was für ein Geschenk ist? All die Selbstverständlichkeiten von morgens bis abends, dass wir hier sitzen und dass wir bewahrt geblieben sind an diesem Tag. Es sind die Kleinigkeiten, die wir schon gar nicht mehr zur Kenntnis nehmen. Hunderte von Dingen an jedem Tag, die wir nicht garantieren können. Und wer will denn hinstehen und sagen, die habe ich verdient? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr leitet? Also lassen Sie uns die Themafrage als eine Lebensfrage wirklich umfassend stellen. Ist mir schon klar, das Problem liegt im Negativen. Warum lässt Gott das zu? Da will ich auch eingehen. Aber ich möchte gerne nicht versäumen, dies einzublenden in unser Leben. Es ist schon eine Menge gewonnen. Vielleicht auch im Blick auf die Fragen mit dem Schweren und dem Leid und dem, was man so schwer runterkriegt, ist vielleicht schon eine ganze Menge gewonnen, wenn man den anderen Gesichtspunkt auch anfängt zu buchstabieren. Das könnte eine Hilfe sein. Dann möchte ich einen zweiten Gesichtspunkt sagen. In Klammern, das, was ich heute so in drei Blöcken vorhabe, ist eigentlich, so sehe ich es jetzt, in dem Fragmentarischen, wie man es sagen kann, die Vorgabe fürs Gespräch. Weil mir, wie bei keinem anderen Thema in dieser Woche, bewusst ist, dass die Dinge ganz, ganz persönlich sind und auch sehr, sehr kompliziert liegen. Und ich wirklich mich danach sehne, dass ich wirklich nur den Vorspruch machen muss und mich allzu gern darauf verlassen würde, dass im Hauptteil, also so nach 9, es wirklich dann auch viele, viele persönliche Gespräche gibt, wo die Dinge nochmal tiefer angesehen werden, nochmal aufs persönliche Leben sorgfältig bezogen werden. Es würde mein Gewissen entlasten. Er hat vorhin gesagt, gehört schon eine Menge Mut dazu, sich zu diesem Thema überhaupt zu äußern. Vielleicht ist es Verwegenheit und vielleicht sollte man es nicht tun. Sie würden mein Gewissen entlasten, wenn Sie das innerlich aufnehmen und sagen, gut, wir wollen gucken, ob wir heute Abend das Gespräch unterwegs, zu Hause oder hier, noch einmal zu diesem Thema auf unser Leben hin abklopfen und vertiefen und erweitern. Also, erster Punkt, weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr leitet? Güte Gottes nicht als Bestätigung, ist schon alles okay, sondern als Ruf zur Umkehr. Neu zu fragen, Herr, was willst du? Und das Zweite ist, wenn ich die Bibel lese, stelle ich fest, dass Gott das Leid in der Welt nicht in seinem eigentlichen Willen beabsichtigt hat. Die ersten Seiten der Bibel anschaue und die letzten Seiten der Bibel anschaue, dann ist da eine ganz eindeutige Aussage. Der Schöpfung, da heißt es, dass Gott es ansah und es als sehr, sehr gut befand. Und auf den letzten Seiten der Bibel, wo Gott dem Apostel Johannes eine Sicht gibt in die Zukunft für die Vollendung der Welt, da heißt es, dass wenn Jesus zur Vollendung der Weltgeschichte kommt, er alle Tränen abwischen wird, Leid und Geschrei und Krankheit und Tod nicht mehr sein werden und dass Gottes neue Schöpfung eine Schöpfung in der Harmonie mit Gott ist, voller strahlender Freude, in Gerechtigkeit, in einem Frieden, der bis hinein in die Natur geht. Im großen prophetischen Bild wird das dargestellt in der Bibel, dass der Löwe und das Lamm miteinander ruhig da auf der Wiese sind. Was ist da eigentlich los? Die Bibel sagt uns auch, dass die Welt so wie sie ist, von einem tiefen, tiefen Riss durch und durch gekennzeichnet ist. Dass es nicht die Schöpfung ist, die Gott sich gedacht hat am Anfang, sondern dass es die Welt ist, die gekennzeichnet ist vom Riss zwischen dem Schöpfer und seinem Geschöpf. Ebenbild gegenüber, Geschäftsführer sollten wir sein. Aber unser tiefstes Wesen schrie danach, wieso sollen wir überhaupt jemand verantwortlich sein? Ich bin mein eigener Herr. Wir machen die eigene Politik. Dabei hat Gott uns gar nicht gebrauchen wollen als Marionette und Sklaven, sondern mit der großen freien Verantwortung, die so ein Geschäftsführer hat, Beauftragte in seinem Namen. Aber ihm, dem Eigentümer, verantwortlich, das hat uns nicht gepasst. Wir sind unsere eigenen Herren. Uns gehört die Welt. Wir wissen, wo es lang geht. Wir wissen, was wir mit diesem Globus machen. Wir wissen, wie wir Partnerschaften leben. Wir wissen, wie Politik und Wirtschaft gestaltet werden. Wie Menschen miteinander umgehen. Arm und Reich, Mann und Frau, Schwarz und Weiß. Wir wissen es genau. Wir brauchen Gott nicht. Das ist, was die Bibel Rebellion gegen Gott nennt. Sünde. Rebellion gegen Gott. Das geht auf ganz kalte Weise. Die allerwenigsten machen sich die Mühe, gegen Gott zu kämpfen. Ich sage mir immer, echte kämpferische Atheisten sind heute seltener als Waschgold im Rhein. Denn die rabiateste Form der Feindschaft gegen Gott und der Rebellion ist, dass Gott einfach ganz kalt links liegen gelassen wird. Wer Gott für ein Gegenargument für wert hält, nimmt ihn ja in irgendeiner Weise noch ernst. Da sind wir ja weitgehend drüber rausgewachsen. Er ist noch nicht einmal mehr das Gegenargument, die Auseinandersetzung wird. Wir schaffen einfach das Faktum, er interessiert uns nicht. Wir leben unser eigenes Leben. Ich weiß, ich will es nicht übertreiben. Wir sind ja vornehme Leute und deshalb gibt es immer noch Platz für Religion. Und es ziert diese Gesellschaft noch sehr, dass es immer wieder Räume gibt, wo man, nicht wahr, in Sonntagsreden und bei Grenzpunkten des Lebens auch irgendwo von Gott redet. Der Mensch hat schließlich auch ein Bedürfnis nach höherem und tieferem und möchte nicht so ganz so platt leben. Aber wenn es ums Eingemachte geht, das heißt, wenn die Dinge dran sind, die wirklich entscheidend sind im Leben, dann fragen wir, was wir wollen oder was andere wollen, aber nicht, was Gott will. Das ist dann gar kein Thema. Er ist dann einfach raus. Also, offen gestanden, wenn ich in dieser Behauptung widerlegt würde, weil sie sagen, das ist bei uns ganz anders, wäre ich der glücklichste Mensch. Ich bestehe nicht darauf, dass ich an dem Punkt Recht habe. Hoffentlich habe ich weniger Recht, als ich jetzt gesagt habe. Ich fürchte aber, dass ich allzu weitgehend Recht habe, was unser Leben, was unsere Gesellschaft angeht. Welche Rolle Gott spielt in den entscheidenden Dingen unseres Lebens. So, und da sagt uns die Bibel, dass das die Weltgeschichte prägt. Es ist eine Todeswelt, es ist eine Welt des Leidens. Wir können gar nicht mehr anders. Wir können uns überhaupt gar nichts anders vorstellen. Wir halten das für natürlich. Das ist für uns Natur, das ist Gegebenheit. Das ist für uns fast wertneutral. Unser ganzes Leben und Denken ist jetzt hineingepresst in diese Struktur einer Todeswelt. Wir können uns eine Welt ohne Leid, ohne Sterben, ohne Krankheit überhaupt nicht vorstellen. Geschichte und Natur sind durch und durch geprägt davon. Und die Bibel sagt doch, dass Gott das anders gewollt hat und das am Ziel der Geschichte. Er den neuen Himmel und die neue Erde schaffen wird, in der Ungerechtigkeit, Leid und Krankheit und Sterben nicht sein werden. Und jetzt gibt es etwas, was ich nicht aus dem Gesichtsfeld verlieren möchte, wenn es um das schwierige, notvolle Thema geht, wie Gott das zulässt, alles dieses Leid und diese Ungerechtigkeit. Es gibt mal einen sehr, sehr herben Satz im Neuen Testament. Neuen Testament, ich bitte Sie, das zu beachten, weil es immer noch Zeitgenossen gibt, die so nach altem Nazi-Schema sagen, im Alten Testament, das ist der jüdische Rachegott, im Neuen Testament, das ist der Gott der Nächstenliebe und wo es so nett und fein zugeht. Im Neuen Testament steht der Satz, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Gott ist kein Popanz. Gott ist ein heiliger Gott. Und es gibt auch eine innere Gesetzmäßigkeit dieser Welt, die so heißt, was der Mensch sät, das wird er ernten. Im Römerbrief, im ersten Kapitel, kurz bevor Paulus diesen großartigen, vorhin zitierten Satz sagt, weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr leitet? Da denkt er darüber nach, wer wir Menschen eigentlich sind und warum diese Welt so ist, wie sie ist. Und dann sagt er, obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden, haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen. Oder dann heißt es ein paar Sätze weiter, sie, die Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt und das Geschöpf verehrt und ihm gedient haben statt dem Schöpfer. Oder dann heißt es, und wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, hat sie Gott dahingegeben in verkehrten Sinn, sodass sie tun, was nicht recht ist. Und jetzt zählt er auf, was unsere Welt kennzeichnet, voll von aller Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, voll Neid, Mord, Hader, List, Niedertracht, Zuträger, Verleumder, Gottesverächter, Frevler, hochmütig, prahlerisch, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unvernünftig, treulos, lieblos, unbarmherzig. Sie wissen, dass die solches tun, nach Gottes Recht den Tod verdienen, aber sie tun es nicht allein, sondern haben auch Gefallen an denen, die es tun. Es macht Spaß. Die schrecklichste Form des Gerichtes Gottes, beschreibt Paulus hier, das ist die Hölle, dass Gott die Hand abzieht. Und dass Menschen tun müssen, was sie tun wollen. Und dass sie es auch noch tun müssen, wenn sie es nicht mehr tun wollen. Dass das Gesetz, das, nachdem wir angetreten sind, unser Leben bestimmt, auch über den Punkt hinaus, wo wir merken, dass es in die falsche Richtung geht. Das ist ein unheimlicher Zusammenhang. Wir brocken eine Suppe ein, die unsere Kinder auslöffeln müssen. Wie vieles von dem, was wir heute auslöffeln müssen, ist in vorhergehenden Generationen gemacht worden? Das ist ein Schuldzusammenhang, den man im Einzelnen persönlich gar nicht aufdröseln kann. Da kann man gar nicht sagen, wo Leiden und Unrecht ist. Schuld und Strafe passen hier zusammen. Das ist überhaupt nicht aufzurechnen. Aber im großen Geflecht der Menschheitsgeschichte gibt es diesen Zusammenhang. Wir verhalten uns auf eine Weise, dass andere die Folgen davon tragen werden. Da wird etwas deutlich von diesem Schrecklichen. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Die Bibel redet davon, dass Gott Gericht hält in dem Sinne, dass er Menschen zur Umkehr rufen will. In einer strengen Sprache sozusagen. Das ist doch das Gericht der Liebe, wie das auch sonst bei Menschen vorkommen kann, dass man mal einen ernsten Ton reden muss, weil man jemanden liebt, weil er im Guten nicht hört. Schlimm wird es eigentlich mit dem Gericht Gottes erst da, wenn Gott schweigt. Wenn Gott sagt, mach doch weiter. Gibt es, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, dieses Gedicht von Erich Kästner. Da hilft kein Hohn, da hilft kein Spott, da hilft kein Fluchen und kein Beten. Die Nachricht stimmt, der liebe Gott ist aus der Kirche ausgetreten. Nun war Erich Kästner ja kein bekennender Christ. Man würde ihm Unrecht tun, wenn man ihn das anheften würde im Nachhinein noch. Aber da hatte er da wache Augen dafür. Dann sagt, das könnte sein, das könnte das Schlimmste sein. Dass wir Religionsbetrieb machen, dass wir Christentum machen mit allem Pipapo und Gott schweigt. Und man kann zweifeln und Gott schweigt, und man kann ihn beschimpfen und man kann ihn leugnen und Gott schweigt. Und wir müssen tun, was wir tun wollen. Das ist die Hölle. Sie fängt hier an. Und sie hat eine Perspektive, so die Bibel sagt, in die Ewigkeit hinein. Getrennt sein von Gott, ganz auf uns geschmissen. Das ist Zerstörung des Lebens. Das ist so rätselhaft. Und jetzt leben wir in einer Welt, die von beidem bestimmt ist. Von diesem Rätsel des Bösen und von einer nicht aufgebenden Geduld und Güte Gottes, der uns nicht laufen lässt. Und das ist so widersprüchlich. Und da habe ich ein tiefes Bedürfnis davor, dass das klar und einfach vorzurechnen, dass das wie das ist, sodass jeder das überschauen kann. Und ich kann es nicht. Ich sage Ihnen ganz offen, ich habe eine Zeit in meinem Leben als Christ gehabt, wo ich meinte, als Christ könnten wir die Frage, warum lässt Gott das alles zu, auch befriedigend beantworten. Bis ich mich dabei ertappte, warum ich dieser Meinung war. Das war nämlich ganz bequem. Sobald ich das Unrecht in der Welt und das Leid erklären kann, wie auch immer ich mir das zusammenreime, kann ich mich beruhigt zurücklehnen und sagen, es hat ja alles seine gute oder schlechte Ordnung, es hat seine Ordnung. Und ich bin's los. Und dann entdeckte ich, dass mancher Reim, den ich mir gemacht hatte, weder an der Wirklichkeit aufging, noch in der Bibel aufgeht. Denn zum Beispiel, was mir immer, es ist uns immer schmerzlich, wenn brennende Fragen nicht beantwortet werden. Aber eine Frage, die man lösen können müsste, wenn man auf diese Frage schlüssig erklärend antworten würde, ist die Frage, wie kommt das Böse in die Welt? Und es gibt in der Bibel keine Antwort auf die Frage, wie das Böse in die Welt kommt. Da ist von der Rebellion des Menschen gegen Gott die Rede, aber dass der Versuch sich anspricht, woher kommt der? Das heißt, man fragt immer weiter, woher kommt das denn? Und die Bibel schweigt beharrlich. Sie redet deutlich und sehr klar, wie das Böse rauskommt aus der Welt. Wie Menschen rauskommen aus diesem Zugriff, aus diesem kaputtmachenden Zugriff des Unrechts. Da redet die Bibel sehr, sehr ausgesprochen. Aber sie schweigt im Blick auf diese Frage. In der Geistesgeschichte sind viele Möglichkeiten entworfen worden, wie man sich das erklären soll. Bis in die Gegenwart immer wieder das alte Strickmuster, dass die Welt sich zusammensetzt aus zwei Prinzipien, Plus und Minus, Licht und Finsternis, Gut und Böse, und dass das ein Kampf ist und ein Gemenge, und mal ist das dichter Schwarz und dichter Weiß, und so erklärt man das Dasein. Die Bibel kennt das nicht. Sie sagt, dass der Schöpfer von Ewigkeit her alles in allem ist und dass er der Vollender ist und dass es nicht zwei gleichrangige Prinzipien gibt. Sie redet vom Zerstörer, sie redet von der Wirklichkeit des Bösen, sie redet von ihm als von einer personifizierten Macht des Satans. Aber nie und nimmer redet sie von zwei gleichwertigen Partnern oder Prinzipien, die sozusagen in einem Kampf da so die Gemengelage der Weltgeschichte ausmachen. Ist völlig unlogisch, da beißt sich die Frage, bleibt offen. Ich sage das mal so persönlich, ich habe eine ziemliche Zeit auch als Christ gebraucht, bis ich mich innerlich damit abgefunden hatte und gesagt habe, ich will nicht spekulativ, also mit Gedankengebilden, die ich mir selber mache, die Gräben zuschütten, die die Selbstoffenbarung Gottes lässt. Ich kann nur so viel über Gott sagen, wie er sich selbst für mein menschliches Begreifen, für unser menschliches Begreifen zu erkennen gibt. Er offenbart sich in Jesus von Nazareth. Er kommt auf unser Niveau. Wir dürfen Gott kennen, wer er ist und dass er ist und wie er ist. Aber wir können nur so weit nacherzählen, wie er ist, wie er sich uns zu erkennen gibt. Und da, wo er schweigt, kann ich auch nur schweigen.
Oder wir fangen an zu spinnen, zu spekulieren, dem Bedürfnis zu folgen, dass wir erklären, noch dies zufügen und das noch uns zusammenreimen und das. Der Mensch hat ein unsterbliches Bedürfnis. Ich beneide, sage ich immer, meine muslimischen Freunde. Ich habe eine Zeit lang im Nahen Osten gelebt und den Koran intensiv studiert. Ich beneide immer meine muslimischen Freunde. Sie haben einen Gottesbegriff, der keinen Widerspruch zulässt. Gott ist einer. Da gibt es überhaupt keine Frage, die offen bleibt. Ich begegne Jesus und in ihm, dem lebendigen Gott, dem Schöpfer, und da gibt es so Klares zu erkennen. Ich will gleich noch einiges davon sagen. Aber es bleiben Fragen schmerzlich offen. Paulus im Römerbrief, einem seiner längsten und gründlichsten Briefe, hat lange darüber nachgedacht, besonders am Beispiel der Geschichte des Volkes Israel, wie das mit Gott und den Menschen ist, in Gericht und in Gnade. Und zum Schluss dieses Briefes, dieses Abschnitt, sagt er: Oh, welch eine Tiefe des Reichtums, beides der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Wer ist sein Ratgeber gewesen? Wer hat ihm zuvor etwas gegeben, das Gott es ihm vergelten müsste? Denn von ihm und durch ihm und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Anbetend steht er da, mitsamt den offenen Fragen, den unerklärlichen Dingen, die bleiben, schmerzhaft und brennend. Ich sage noch einmal, wir wissen, dass Gottes Absicht mit dieser Welt eine gute Absicht ist. Und das Ziel der Weltgeschichte wird seine Welt der Gerechtigkeit sein. Und die Bibel zeigt uns den Hintergrund der Weltgeschichte, dass die Welt, in der wir leben, gekennzeichnet ist von der Sünde, von der Rebellion gegen Gott, durch und durch, dass da keine Rechnung mehr aufgeht. Und dass wir im Grundsatz wohl begreifen können, dass Leid und Ungerechtigkeit aus dieser Wurzel der Gottesfeindschaft kommen. Aber dass wir nicht in der Lage sind, ich bitte Sie, das so deutlich zu hören, dass es keine Missverständnisse gibt, dass wir nicht in der Lage sind, so etwas aufzurechnen wie Schuld und Strafe. Und dass das oft ganz, ganz offen bleiben muss und schwierig ist, überhaupt diese Perspektiven zu sehen. Was tut Gott? Wie soll ich mich orientieren? Was bleibt mir? Soll ich jetzt so leben, dass ich jeweils, wenn ich den Eindruck habe, die jeweiligen Rückschlüsse ziehe, bin ich im Urlaub auf den Alpen und sehe dieses herrliche Panorama, dann schwärme ich von der Güte Gottes. Wie ich dieser Urlaubsblick, diese Postkartenidylle, wie ich die auf die Not des Leidens eines Menschen, der am Krebs stirbt, an dessen Bett ich stehe und verzweifle. 10 Monate lang habe ich mit Freunden an dem Bett eines 18-jährigen jungen Mannes gestanden, der am Knochenkrebs gestorben ist. Da hat uns nicht geholfen zu sagen, aber es gibt wunderschöne Wiesen und es gibt herrliche Konzerte und die zeigen die Güte Gottes. Da wird man hin und her gerissen, da gibt es so viel Not, so viel schreckliches Not, für das einem keine Erklärung mehr einfällt. So dass man sagt, wer ist denn Gott eigentlich? Ist der Satan? Ist das eine Fratze? Und dann schwärmt man über der Natur, über wer weiß was, droben über dem Sternenzelt muss ein gütiger Vater wohnen. Die Rechnung geht doch nicht aus. Wer will sich da durchfinden? Wir scheitern an den Realitäten und da ist die Antwort Gottes. Was macht er? Er bietet uns nicht ein gedankliches System an, mit dem wir Gut und Böse und all das einordnen können, dass das so seine schöne Ruhe hat und wir befriedigt schlafen können, sondern mitten in diese widersprüchliche, zerstörerische Welt oft und doch manchmal so faszinierend schöne Welt, stellt er das Kreuz, an dem Jesus stirbt. Und sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Ich weiß so oft nicht, wo ich die Liebe Gottes greifen soll. Und ich bin in meiner inneren Einstellung sehr viel näher bei den Menschen, die über dem Schweren, das sie erleben, irre werden an der Güte Gottes und sagen, da geht überhaupt keine Rechnung auf, ich kann das nicht mehr glauben. Und dann sehe ich auf dieses Kreuz und sage, so sehr hat Gott die Welt geliebt. dieses schreckliche Bild. Wie kann Gott eine solch entsetzliche Tat zulassen, dass der einzig Gerechte hingemordet wird? Er sagt, das ist das Gericht des heiligen Gottes. Und zugleich paradoxerweise der Beweis seiner suchenden, rettenden Liebe. Er selbst gibt sich hin in diese Ferne, in diese tiefste Erniedrigung. So widersprüchlich wie die Welt ist, ist das Kreuz. Was uns so gegensätzlich erscheint, dass wir nur ein Entweder-Oder draus machen. Entweder ist Gott heilig und der Richter, oder er ist gnädig und die Liebe. Nein, sagt Jesus, sieh auf mich. An diesem Kreuz kannst du buchstabieren, Gott ist in einer unerbittlichen Weise der Heilige und der Richter. Das Sterben des Jesus am Kreuz zeigt, wie radikal ernst Gottes mit unserer Sünde meint. Er findet sich nicht ab mit der Lüge, mit der Unbarmherzigkeit, mit der Rücksichtslosigkeit. Er sagt sein radikales Nein zu all dem, was wir so als Kavaliersdelikt langsam runtergespielt haben und sagen, ach, muss man nicht so verkniffen sehen. Gott sagt in seiner Heiligkeit das Nein des Richters. An dem Kreuz können wir ablesen, dass Gott seine eigenen Gebote ernst nimmt. Er wird der Richter sein und er wird uns danach beurteilen. Und am gleichen Kreuz kann ich ablesen, so sehr hat er mich geliebt. Er will mich zurückholen. Er selbst tritt an meine Stelle. Er nimmt mein Schicksal auf sich. Er lässt seinen Sohn den Tod sterben, den ich ja nicht verdient habe, damit ich frei ausgehe, gerecht aufgerichtet werden kann. Ich darf auf ihn schauen, die Heiligkeit und die Liebe Gottes sehen. Mitten in einer Welt, die ein Hin und Her reißt und wo man irre werden kann an Gott, wenn man die Ereignisse sieht, steht plötzlich dieses Koordinatenkreuz, dieses Mittelpunktkreuz, an dem Gott in seiner Heiligkeit und Liebe sich zu erkennen gibt. Ich weiß auf so viele Fragen keine Antwort. Die Grunderfahrung meines Lebens in dieser Sache ist gewesen, dass ich in dem gekreuzigten Jesus den Gott finde, der sich mir zuwendet. Der Paulus hat das mal im Römerbrief so gesagt, er hat gesagt, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges uns scheiden kann von der Liebe des Christus. Nicht, da sind so viele Warums. Aber die Gewissheit, seitdem Gott seine Liebe am Kreuz bewiesen hat, hält er fest. Nicht meine Kraft festzuhalten ist gefragt, sondern seine Zuverlässigkeit. Lassen Sie mich noch einen Schlussaspekt sagen. Die Warum-Frage bleibt allzu häufig offen. Jesus hat eigentlich Wert gelegt darauf, dass wir die Warum-Frage in die Wozu-Frage, also die Warum-Frage umwandeln. Die Warum-Frage ist nach hinten gerichtet, nach dem Grund, nach der Ursache. Die Wozu-Frage fragt nach vorne. Da gibt es diese Szene, wie Jesus mit seinen Freunden nach Jerusalem reingeht und da sitzt da, wie immer, wie häufig, ein Blinder am Weg, der bettelte. Und die Leute wussten, er ist schon als Blinder geboren. Und nun konnten sich das gar nicht anders vorstellen, als dass solches Leid in irgendeiner Weise auch Strafe sein muss. Es war zeitgenössisches Denken damals, wie das bei ganz vielen Menschen auch heute drin sitzt. Was habe ich denn getan, dass ich so leiden muss? Und dann sagen sie ihm, der ist doch blind geboren, der kann doch gar nicht selber getan haben, damit er dieses jetzt als Strafe bekommt. Dann kommen sie auf die verwegenen Gedanken und sagen, also müssen es seine Eltern gewesen sein. Wer hat denn gesündigt, sagen sie? Interessante Fragen, die so fromme Leute immer haben. Ne? Wer hat denn nun gesündigt? Er oder seine Eltern? Und dann sagt Jesus den verblüffenden Satz, es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Ich meine, ob die Theologen dem so recht geben würden, nicht, kann man von einem Menschen sagen und so pauschal, da wäre nie was falsch gelaufen. In einer anstößigen Weise wischt Jesus diese ganze Warum-Frage weg nach den Ursachen und was ist Schuld. Sagt, das ist jetzt nicht die Frage. Sondern er lenkt den Blick nach vorne, sagt, sondern die Werke Gottes sollen an ihm offenbar werden. Und das jetzt nicht passiv, so, da muss man mal warten, was Gott irgendwie tut, sondern der nächste Satz heißt gleich, wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat. Angesichts eines unerklärbaren Leidens lenkt Jesus den Blick nach vorne und sagt, jetzt lasst uns die Tatsache ernst nehmen, dass Gott mit einem Menschen, egal in welcher Situation er ist, etwas Liebevolles vorhat. Die Herrlichkeit, die Wirklichkeit Gottes soll an ihm wirksam offenbar werden. Und dieses Offenbarwerden, dieses sich Auswirken von Gottes Wirklichkeit im Leben eines Menschen, sagt Jesus, geschieht dadurch, dass Menschen, die Christus kennen, im Namen Gottes etwas Hilfreiches tun. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat. Eine der tiefsten Erfahrungen meines Lebens ist mitzuerleben, wie ein guter Freund durch einen Autounfall den Jungen verloren hatte. Und wie wir zusammen saßen und eigentlich nur noch heulen konnten. Da höre ich diesen Mann sagen, nicht warum, Gott, hast du das zugelassen, sondern Jesus, was willst du mir sagen, dass du eine solche harte Sprache mit mir sprichst? Was willst du mir sagen? Er machte sie nicht zu, sondern öffnete sich. Das waren furchtbare Schmerzen. Und niemand soll glauben, es gäbe irgendwo ein Rezept, dass man solche entsetzlichen Schmerzen am Leiden einfach wegschieben könnte. Wer das für christlich hält, der hat jedenfalls die Bibel nicht gelesen. Es wird noch viel, viel geweint werden müssen in dieser Welt bis zu jenem Tag, wenn Jesus, wie er sagt, alle Tränen abwischen wird. Wenn beim Tode von Menschen nicht geweint wird, dann sagt das nichts über die Glaubenshaltung von Menschen auf, sondern nur über die fehlende Liebe. Wer nicht geliebt hat, braucht nachher auch nicht zu weinen. Hat mit dem Trost gar nichts zu tun. Man kann ganz tief getröstet und gehalten sein von der Liebe Gottes und ist doch hin und her gerissen vom Leiden, von der Trauer. Und das muss auch raus. Jesus hat geweint am Grab seines Freundes Lazarus. Diese Haltung, die sagt, dass sich nichts anmerken lassen und so, ist jedenfalls nicht von Jesus her. Tut auch außerdem den Menschen noch gar nicht gut. Alles verdrängt und verkrampft, macht uns krank und kaputt. Da bleiben so viele Fragen nach hinten, bleiben schmerzhaft offen. Aber was Perspektive hat, ist, dass Jesus sagt, so, ich will dich halten. Und ich will dich halten mit meiner Liebe, die ich am Kreuz bewiesen habe. Und ich will dich halten in der Kraft der Auferstehung, mit der ich den Tod überwunden habe. Diesen Halt, den reißt keiner mehr los. Aus dieser Hand reißt dich niemand mehr. Und deshalb bittet er, jetzt lass uns nach vorne schauen. Herr, was willst du mit mir machen? Was soll in meinem Leben jetzt werden, in dieser schweren Situation? Was hast du mir zu sagen? Welche Wegweisung gibst du mir? Aus welcher Kraft kann ich leben? Welche Aufgaben hast du für mich? Wo ist der Trost? Die Herrlichkeit Gottes soll offenbar werden. Und dann passiert, wenn ein Mensch diesen Blick nach vorne richtet, so im Vertrauen auf diesen gekreuzigten und auferstandenen Jesus und die Wozu-Frage stellt, dann passieren Dinge, die man schwer mit Worten beschreiben kann. Dass die unter uns, die die schwersten Wege gehen mussten in ihrem eigenen Leben, oft die einzigen sind, die anderen in vergleichbarer Not noch ein ermutigendes Wort sagen können, das sie erreicht. Es sind ja nicht die ewig Gesunden und Starken, die die Kranken trösten können. Es sind ja nicht die Sonny Boys,
und Sunny Girls, die die Menschen aus den Depressionen holen können. Aber Leute, die mit Jesus leben und die etwas von der Nacht der Depression wissen, können einander die Ermutigung zusprechen. Und das zählt. Hier sind Menschen, die haben liebste Menschen verloren und wissen, wie das blutet, wie das Leben zerreißt. Das tiefste Wunder und Geheimnis eines Lebens ist, wenn Jesus die eigene Not nimmt und verwandelt und sie zu einer Stärke macht. Sie spüren, nur dadurch konnte ich einem anderen Lebensmut geben, dass ich ihm zur Seite trat und sagen könnte, du, da hat mich Jesus begleitet. Ich habe das auch durchgemacht. Und ich möchte dir deshalb sagen, ich stehe dafür ein. Dieser Jesus ist kein Schönwettergott. Die Zusage seiner Liebe hält in der Kraft der Auferstehung. Er ist der gute Hirte, auch in den toddunklen Schluchten. Und das will ich gerne mit meinem Leben auch unterschreiben. Die Erfahrung, wo ich die Gegenwart Gottes am tiefsten gemacht habe, sind die dunkelsten Passagen meines Lebens gewesen. An Sterbebetten von Menschen, die ich geliebt habe, wo ich in mir nichts mehr hatte, was mich aufrecht hielt. Wo kein Glaube mehr da war, so mit Kunstturnerhaltung. Sondern wo ich spürte, jetzt bin ich ganz und gar abhängig davon, dass er der gute Hirte da ist. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten. Ich möchte Sie an diesem Abend einladen zu diesem guten Hirten, zu dem Herrn, der durch die Todesschlucht gegangen ist und dem keine Not fremd geblieben ist und von dem uns niemand mehr trennen kann, selbst wenn wir alles, was uns lieb ist, hergeben müssen. Von dem uns niemand mehr trennen kann. Er hält fest. Und dann nehmen wir unsere ganzen brennenden, offenen Fragen mit. Und er hält uns fest. Und die blutenden inneren Wunden der Trennung. Und er hält uns mitsamt unserer Not fest. Und wir danken ihm für jede kleine Frage, die er uns beantwortet hat und die uns entlastet. Wir wollen uns freuen darüber, aber auch das Lob Gottes aus der Tiefe anstimmen. Das hat immer den größten, majestätischsten Klang. Das Lob Gottes aus der Tiefe des Leides. Lesen Sie die Psalmen, wie oft dieser Ton dort vorkommt. Sie verstehen, warum mir das so wichtig ist, dass ich Sie an diesen Abenden nicht dazu einlade, ein paar christliche Gedanken zu übernehmen in Ihr Gedankengut. Ein paar christliche Verhaltensweisen noch dazu anzutrainieren. Sondern wozu ich Sie einlade, ist eine Personenbeziehung. Eine Ich-Du-Beziehung zu diesem Jesus, der am Kreuz seine Liebe bewiesen hat und der auferstanden ist und deshalb uns anredet und einlädt und uns in seine Nachfolge ruft, in eine Lebensgemeinschaft, die unzerstörbar ist, der uns durchträgt. Und weil alles so schwer ist, hat er das Schwere getragen, damit für uns das Ja-Sagen, das Anknüpfen, das Kontakt aufnehmen, das Glauben, das Vertrauen ganz, ganz leicht ist. Dann danke. Ich danke dir, Herr, dass du mich liebst. Und ich öffne dir mein Leben. Ich gebe dir jetzt Antwort auf deine Einladung. Dann ist der Kontakt geschlossen. Dann sagen, Herr, nimm das weg, was Unrecht in meinem Leben war. Ich bitte dich um Vergebung meiner Sünden. Sagen Sie ihm das ausdrücklich, was Unrecht war. Ende der Beschönigung. Aufdecken und Vergebung und Leben wird neu.
Und sagen Sie ihm: Herr, ich bin dir von jetzt mit allem, was ich bin und habe, zur Verfügung. Mach was aus meinem Leben. Lehre mich deinen Willen erkennen. Ich möchte Sie an diesem Abend einladen, wie ich das in jedem Abend getan habe. Wenn Sie das spüren für sich, dass Jesus Sie meint und dass endlich der Punkt gekommen ist, wo Sie dem zögernden Nachdenken ein Ende machen und sagen: Herr, ich will mich öffnen, dann lade ich Sie ein, mit mir zu beten. Dieses einfache Gebet. Ich will es Ihnen Satz für Satz vorsprechen. Und ich mache nach jedem Satz eine Pause. Und in der Stille bitte ich Sie: Nehmen Sie dieses Gebet und sprechen es innerlich in Ihrem Herzen bewusst Satz für Satz nach. Fügen Sie zu, was Ihnen noch wichtig ist, und kommt. Gott hört die Stimme Ihres Herzens, auch wenn sonst Ihre Nachbarn nichts vernehmen. Er hat versprochen, sich uns zuzuwenden. Sie können aus Ihrem Leid kommen, aus Ihrer Opposition gegen Gott, aus Ihren Zweifeln, aus Ihrer Sehnsucht, wo auch immer. Ob Sie lange, lange dabei gewesen sind und sich aufgehalten haben im Sympathisantenkreis dieses Jesus, so in der christlichen Szene, oder ob Sie bisher damit nichts am Hut gehabt haben, ob Sie Mitglied einer Kirche sind oder nicht, spielt in diesem Augenblick gar keine Rolle. Er ruft, Jesus lädt ein, und ich bitte Sie in seinem Namen, geben Sie ihm Antwort als einen ersten Schritt eines gemeinsamen Lebensweges. Ich lade Sie ein, mit mir zu beten. Ich danke dir, Herr, dass du mich so sehr liebst. Ich habe deinen Ruf gehört und ich möchte dir folgen. Ich öffne dir mein ganzes Leben. Alles soll von nun an dir gehören. Meine Stärken und Schwächen, meine Sehnsüchte und Ängste, meine Zeit und mein Besitz. Ich bekenne dir meine Schuld und bitte dich um Vergebung. Wir wollen das in der Stille auch namentlich tun, soweit uns das bewusst ist. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben und für mich auferstanden bist. Danke, dass du mir alle meine Sünden vergeben hast. Ich bin nun dein Kind und Eigentum. Hilf mir, dass ich deinen Willen kennenlerne und tue. Ich will von nun an in der Gemeinschaft der Christen leben. Ich möchte anderen von deiner Liebe weitergeben, die du mir geschenkt hast. Ich danke dir, dass du mich hörst. Amen.